Hey Freunde, bevor es losgeht, vielen lieben Dank. 2023, 73% mehr Hörerinnen und Hörer, 71% mehr Streams, 30% mehr Follower und Followerinnen. Das sagt mir meine Spotify-Wrapped-Infografik für Podcaster. Also ganz vielen Dank dafür. Und ich hoffe, 2024 geht es genauso weiter. Ich habe mir jetzt hier für die letzte Folge Folgendes vorgestellt. Ich führe eine Handy-Notiz bei mir und die heißt aktuelle Notizen und am Ende des Jahres bekommt die immer die Überschrift des Jahres, also die wird jetzt in 2023 umbenannt und hier notiere ich, häufig diktiere ich da rein, immer alles, was ich interessant finde, wenn ich Content konsumiere. Die meisten Sachen sind in Englisch, weil ich das meiste auf Englisch konsumiere. Ich gebe das hier natürlich dann, also vielleicht sind die Überschriften noch in Englisch, aber ich gebe das dann auf Deutsch natürlich wieder, was ich daraus gezogen habe. Und am Ende des Jahres nehme ich mir immer ein bisschen Zeit und häufig auch zwischendurch für Folgen oder wenn ich daraus was für Blogartikel nehme oder für die Schule, das durchzugehen, aber das ist so meine Notiz, wo alles hinkommt, was ich lerne. Also ich halte dann zwischendurch mal den Podcast an, ein YouTube-Video an oder schlage das Buch zu, wobei ich das meistens über Kindle auch reinkopieren kann in diese Notiz und sammle hier alle interessanten Sachen, die ich interessant finde, die ich denke, die einen Mehrwert haben. Und das Schöne ist, man behält ja Sachen auch mehr, die man potenziell anderen beibringt, die ich dann entsprechend auch im Podcast verwenden kann. Und ich habe mir jetzt beim Durchgehen der Notizen, beim ersten Durchgehen, ich werde das noch mehrmals durchgehen, um das noch ein bisschen besser zu filtern, mal 23 Lektionen rausgesucht, die ich euch jetzt in dieser Podcast-Folge vorstelle. Und die erste Lektion, die mir Anfang des Jahres aufgefallen ist, habe ich genannt The Price of Inaction. Und zwar, auch wenn ihr jetzt denkt an Ziele für das nächste Jahr, dann könnt ihr euch ja vorstellen, wo ihr jetzt seid und dann, was euer potenzielles Ziel ist, wo ihr hinkommt. Und normalerweise denken wir immer dran, okay, was könnte ich gewinnen dadurch? Beispielsweise, wenn ich Fitnessziele habe, was ja ganz, ganz viele Menschen haben fürs neue Jahr. Was gewinne ich dadurch, wenn ich 10 Kilo abnehme, stärker werde, fitter werde, gesünder werde? Was habe ich alles zu gainen dadurch quasi? Um das mal umzudrehen, finde ich auch sehr interessant. Was ist denn, also auf Englisch, the price of inaction oder was ist der Preis, den ich zahle, wenn ich nichts tue, wenn ich nichts an meiner Fitness, an meinem Gesundheitszustand in diesem Fall ändere. Wenn ich mit 10 Kilo oder mehr zu viel rumlaufe, fühle ich mich vielleicht lethargisch oder bin unzufrieden mit mir, schaffe es nicht, wunderschöne Erlebnisse zu haben, die man mit einem gesunden Körper einfacher erreichen kann, wie beispielsweise ich das dieses Jahr durch brutal schöne und auch anstrengende Wanderungen erlebt habe. Und ja, hier ist der Preis davon, nichts zu tun, ja, einfach ein viel, viel schlechteres Gefühl zu haben und potenziell schöne Momente zu verpassen. Und das gibt es für alle Ziele, die du dir vielleicht vornimmst. Wenn du dir vornimmst, einen besonders guten Abschluss zu machen, besonders gute Noten zu haben, was ist denn der Preis, nichts zu tun? Der Preis, nichts zu tun, ist wahrscheinlich, dass du, wenn du dich auf einen Job bewirbst, wo es auf Noten ankommt oder auf ein Studium oder auf eine Ausbildung, dort nicht reinkommen wirst. Und wie würdest du dich dann fühlen? Das ist der Preis of Inaction oder the price of Inaction. Also ein interessanter Ansatz, darüber mal nachzudenken, wenn du über deine Ziele für 2024 nachdenkst. Lektion 2. Fulfillment requires less focus on yourself. Also, dass wirklich ein wahres, erfülltes Leben braucht gar nicht so viel Fokus auf uns selber oder auf unsere Selbstverwirklichung, sondern ja, die schönsten Momente sind häufig dann doch, wenn wir positiven Impact haben auf das Leben von anderen Menschen. Und ich erlebe das häufig in der Schule immer wieder, so schöne Momente, wo ich Impact auf das Leben von anderen habe, auch wenn ihr mir Nachrichten schickt oder auch in meinem direkten Umfeld. Und wenn wir so über Purpose, Sinn im Leben nachdenken, dann sollte der definitiv auch andere Menschen mit einschließen. Und das Beste ist natürlich, wenn du etwas findest, wo du gut drin bist, wo du eine Leidenschaft für hast, wo du aber auch wirklich einen richtigen Impact auf andere Menschen haben willst und wo du dich auch mal hinten anstellen kannst und dann ja vielleicht für den einen oder anderen von euch. Und ja, je älter ich werde, desto mehr sehe ich das. Früher hatte ich noch deutlich mehr nur den reinen Fokus auf mich und ich glaube, in manchen Lebensbereichen ist das auch normal, aber ich merke immer mehr, für Erfüllung im Leben, ja, ist es sehr, sehr wichtig, sich auch darum zu bemühen, positiven Impact auf andere Menschen zu haben. Und das führt dann auch wiederum dazu, dass es einem selber gut geht. Da gibt es ja auch in der positiven Psychologie Studien zu mit Acts of Kindness beispielsweise, wo das auch untersucht wird, auch kurzfristig mit Interventionen. Ja, deshalb weniger Fokus auf uns selber, mehr auch darauf Fokus haben, das Leben anderer positiv zu berühren, ist eine weitere Lektion von 2023 von mir. Drittens, das ist jetzt ein Journal-Prompt quasi oder eine Frage. What brings you joy, fulfillment and purpose? Das ist Nummer eins, also darüber nachzudenken, was macht dir besonders Spaß? Was erfüllt dich? Was gibt dir Sinn im Leben? Darüber zu reflektieren und dann all in quasi in diesen Bereichen zu gehen und den ganzen anderen Bullshit versuchen. Natürlich geht das nicht für alle Sachen, aber die ganzen unwichtigen Sachen, mit denen wir unnötig viel Zeit verschwenden, sei es, ich glaube, bei vielen Social Media oder endloser Konsum von Netflix oder was auch immer, der uns, wenn wir wirklich drüber nachdenken, zumindest im hohen Maße, nach der 7. Netflix-Folge hintereinander macht es keinen Spaß mehr oder nach dem 18. YouTube-Video, nicht Spaß und Erfüllung bringt oder in diesem Fall eher keine Erfüllung bringt, das zu versuchen, zu minimieren, zu cutten und die Sachen mehr in unser Leben zu bringen, die uns wirklich diese Erfüllung und diesen Sinn und auch Freude bereiten und auch wirkliche Freude bereiten. Und ja, das ist so ein bisschen verbunden auch mit dem Simpler Life Buch oder mit Minimalismus, wirklich sich darüber Gedanken zu machen, was sind so die essentiellen Sachen im Leben, die wirklich wichtig sind für mein Wohlbefinden, die mir wirklich was bedeuten. Ja, und den Rest versuchen, soweit es geht, zu eliminieren. Und das ist eine weitere Lektion. Nummer 4 ist ja die Macht von Monotasking. Und das ist etwas, jedes Mal, wenn ich mir diese Notizen auch durchlese oder auch mein Journal durchlese, Sachen, mit denen ich struggle, es kommt immer wieder auf, Monotasking ist definitiv etwas, woran ich arbeiten muss. Ich bin häufig dann doch jemand, der dann irgendwie einen Podcast hört, dann da irgendwas im Internet liest und dann noch versucht, da eine organisatorische Sache zu klären, was überhaupt nichts bringt und so ineffektiv ist. Und ja, etwas, was für mich eine Lektion ist, wo ich auf jeden Fall dran arbeiten muss, ja, auf der einen Seite ist es diese Überstimulation ein bisschen zu cutten und auf der anderen Seite dann mal mich wirklich auch effektiv an eine Sache dran setzen und die effektiv verfolgen, die effektiv machen, das bringt viel, viel mehr und nicht 1000 Sachen versuchen auf einmal zu machen und dann nicht vorankommen in den Sachen, sondern wirklich alle Sachen, die Konzentration erfordern, da nicht noch irgendeinen Input nebenher anmachen. Und das nehme ich mir auf jeden Fall vor, fürs nächste Jahr noch konsequenter umzusetzen. Ich kenne im Lehrerkollegium einige, die sogar es hinbekommen, nebenher irgendwas anzuhaben und dabei zu korrigieren beispielsweise. Sowas verlängert bei mir die Arbeitszeit echt um das Doppelte. Also so alle Sachen, die Fokus erfordern, wirklich mit singulärem Monotasking-Fokus auch durchzuführen und ja, alles andere auszuschalten. Es gibt ja auch mittlerweile so Programme, die, wenn man Word-Dokument oder sowas aufmachen, die dann alles andere ausstellen oder einfach einen, das ist dann so ein bisschen, darauf komme ich nachher auch noch, Umgebungsanpassung, die das Ganze einfacher machen, Handy in einen anderen Raum packen oder wegschließen, was auch immer du tun musst, damit du mal wirklich Monotasking haben kannst. Das führt dann auch zu Deep Work, also zu viel, viel tiefgründigeren Ergebnissen. Du bist viel, viel ja, produktiver. Und so einen richtigen Block Deep Work, also mit Monotasking und zielgerichtet, gibt es ja dieses Buch von Carl Newport zu. Der zielt ja so auf 90 Minuten ab. Und ey, ein so 90 Minuten Block, Deep Work, Monotasking, zielgerichtet, der bringt mehr als 8 Stunden rumeiern. Das ist einfach so. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben selten mehr, und da gibt es bestimmt einige von euch, die da deutlich besser drin sind als ich, aber wirklich selten mehr als 2 wirkliche Deep Work Blöcke am Tag geschafft. Zumindest was kognitive Arbeit angeht. Also so beim Sport, da kann ich sehr, sehr fokussiert sein, auch für mehrere Blöcke. Aber so was ja, herausfordernde Texte angeht, produktiv etwas zu erstellen, also dieses wirkliche Deep Work, sich an etwas setzen, also korrigieren oder sowas, oder das ist jetzt eine spezifische Lehrertätigkeit, oder ja, Unterricht erstellen, das ist nicht ganz so sehr Deep Work, aber wirklich mit kreativen Ideen damit sich to come up with creative ideas, habe ich mir hier aufgeschrieben, und mir fällt gerade echt ein guter deutscher Weg ein, das zu sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das geht halt wirklich nur mit Deep Work. Und ja, ich wäre gespannt, wie das bei euch ist. Ihr könnt mir da auch gerne mal Rückmeldung geben. Aber das ist definitiv etwas, woran ich arbeiten muss. So richtig Monotasking, richtig effektiv zu arbeiten. Und da muss man sich meiner Meinung nach auch hocharbeiten. Es gibt ja diese 2010 Pomodoro-Technik, oder ist es 20-5, glaube ich, meistens sogar nur. Also 20 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. Und ja, das ist natürlich so ein Teil davon. Aber wie gesagt, in diesem Klassikerbuch von Carl Newport sind es dann diese 90-Minuten-Blöcke, die so der Goldstandard sind. Und da hinzukommen und davon 1 bis 2, manche Leute kriegen da sogar mehr von hin, zu schaffen. Ich glaube, das macht einen richtigen Unterschied. Okay. 5. Dopamin increases through suffering and pain and not pleasure. Und hier geht es um die Dopamin-Baseline quasi, die ja sehr doll mit unserem Wohlbefinden einhergeht. Und zwar all diese kurzfristige Stimulation, Befriedigung, Pornos, Social Media, Fast Food, Süßigkeiten und so weiter. Diese ganzen kleinen Spikes und Hits, die führen dazu, dass unsere Baseline vom Dopamin, klar, die steigt dann kurz enorm an. Zucker und die ganzen Sachen, das geht alles kurz hoch, kurz richtig, richtig hoch. Aber dann kommt der Crash. Und dann kommt häufig hinterher, dass wir nochmal irgendwas machen, was wieder ganz doll Dopamin spiket. Und dann kommt der nächste Crash. Und dann kommt das Dopamin oder die Konzentration aber nicht mehr an die alte Baseline ran. Und das führt dazu, dass es uns schlechter geht. Und paradoxerweise, ich habe dazu ja auch eine Folge aufgenommen, wenn wir harte Dinge machen, sowas wie bei Cold Shower, also kalte Dusche morgens, da wurde es ja auch in mehreren Studien erforscht, was das dann für Auswirkungen hat, auch auf die Dopaminkonzentration, ein hartes Workout, Fasten, fokussiert arbeiten, Hitze. Alles Sachen, die dann im Nachhinein diese Baseline vom Dopamin nach oben bringen, was dann zu einem besseren Gefühl führt, obwohl das erstmal ja Schmerz ist, dass es erstmal nach unten geht. Aber dann geht der Ausschlag in die andere Richtung, was für uns besser ist. Also genau das Gegenteil von dieser Short-Term-Pleasure ist es, Hartes zu machen, ist es mal zu leiden. Also jetzt nicht so, dass ihr euch in Gefahr bringt zu leiden, aber ein hartes Workout, kalte Dusche, Fasten, Schwitzen und so weiter. Alles Sachen, wie wir unsere Dopamin-Baseline hochbekommen können, was dazu führt, dass es uns besser geht. Nummer 6 ist, dass der einfachste Weg, die Verhaltensweisen von uns zu ändern, Gewohnheiten zu ändern oder ja, schlechte Gewohnheiten abzulegen, einfach gesagt, schwierig aber auch umzusetzen, ist es, die Umgebung anzupassen. Also auf Englisch, the easiest change is environmental design. Und zwar kann man das ja auf mehrere Arten umsetzen. Ein Weg ist beispielsweise, sich mit Menschen zu umgeben, die ähnliche Werte und Ziele haben wie du und die du verfolgst gerade. Und es ist der Klassiker, du willst mehr Sport machen, wenn um dich herum, das habe ich ja auch im Sportstudio gemerkt, nur Leute rumlaufen, die auch ganz viel Sport machen, dann glaub mir, dann machst du automatisch auch sehr, sehr viel Sport. Wenn du in einer WG wohnst, wo alle Leute Party machen, saufen und im schlimmsten Fall noch Drogen nehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es bei dir auch so ist. Also über Menschen in deinem Umfeld kannst du sehr, sehr oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, was auch du machen wirst. Und das Schöne ist, dass wir da ja auch einen gewissen Einfluss drauf haben. Und ich finde heutzutage, die richtigen Podcasts zu hören und cool, dass du diesen Podcast hörst. Ich hoffe, im deutschsprachigen Raum bin ich da auch ein guter Einfluss auf deine Ziele und auf deine Werte und auf deine Gewohnheiten, können wir uns ja auch mit Menschen, klar, virtuell wenigstens umgeben, die uns in die richtige Richtung pushen. Und auch hier habe ich versucht, wirklich über die richtigen Podcasts mich auch mit Menschen zu umgeben, die, ja, Ziele haben, die jetzt nicht unbedingt alle anderen in meinem Umfeld haben, und das hilft. Und zweite Sache ist hier natürlich, deine direkte Umgebung anzupassen. Wenn du abnehmen willst, wenn du, oder was heißt abnehmen? Auch wenn du einfach eine gesunde Ernährung haben willst. Und das muss ja nicht unbedingt zum Abnehmen sein. Ich will nicht unbedingt abnehmen, aber ich will mich trotzdem gesund ernähren. Und wenn ich Süßigkeiten zu Hause habe, es tut mir leid, ich esse die. Ich esse die auf, und ja, das ist auch nicht unbedingt gesund, dieses binge-mäßige Essverhalten zu haben. Ja, aber ich weiß ganz genau, ich muss meine Umgebung insofern anpassen, dass ich keine Süßigkeiten hole oder zumindest nicht die, die mich triggern, sowas wie Cookies oder so. Und so esse ich dann keine Süßigkeiten. Und wenn ich dann mal welche da habe oder wenn wir mal auswärts irgendwie was in die Richtung essen, dann ist es auch okay. Aber dann entscheide ich das bewusst und habe die im Alltag nicht um mich herum. Weil ansonsten führt das halt dazu, dass ich mich scheiße ernähre. Nummer 7. Auf Englisch, be a high agency person. Das heißt, jemand, der Verantwortung übernimmt. Jemand, der macht und nicht jemand, der so das Leben passieren lässt. Oder hier, meine englische Notiz dazu war, be a main character and not a NPC. Also kein Nebencharakter, der quasi ja das Leben und alles auf sich zukommen lässt, passieren lässt und nicht die Verantwortung für seine Aktion übernimmt, der ja, wie so ein Opfer dasteht und wenn er oder sie ein Ziel hat, ja, einfach nichts macht, um in die Richtung zu kommen oder vielleicht sogar überhaupt keine Ziele zu haben. Wenn du jemand bist, der High Agency hast, dann überlegst du dir, was will ich im Leben erreichen und dann machst du dir Pläne, um dorthin zu kommen. Das ist, korreliert dann auch mit Hoffnung. Hoffnung auf Englisch ist dann auch Pathway Thinking, also dass du nicht nur überlegst, okay, oder dass du nicht nur was hast, was du im Leben erreichen willst, sondern auch Pathways hast, also Wege, wie du dorthin kommst und dann verfolgst du die. Und ich glaube, solche Menschen kommen im Leben weit und denen geht es auch besser, die erreichen ihre Ziele und es ist besser, ein High-Agency-Person zu sein. Das heißt, man übernimmt auch Verantwortung dafür, wenn etwas nicht klappt. Man lernt aus seinen Fehlern, man blamet nicht einfach nur alle Mitmenschen oder im Sport den Schiri, sondern win or learn, aus den Fehlern lernen, weitermachen. Und ja, auch eine sehr, sehr wichtige Aktion, wenn wir unsere, oder ein wichtiges Mindset, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Punkt 8 ist die stoische Philosophie. Und hier ist mein Main Learning für 2023 auf den Punkt Kontrolle bezogen. Also, dass es wirklich einfach nur etwas bringt, sich auf die Dinge zu fokussieren, die in unserer Kontrolle sind und nicht auf Umstände oder auf alles andere. Und das musste ich immer und immer wieder anwenden, wenn es um meine Verletzung geht. Und ja, es ist häufig ein Struggle, sich das auch immer wieder, ja, bewusst zu machen, klar zu machen. Aber das ist der Weg, sich auf das zu fokussieren, was in unserer Kontrolle liegt. Wetter können wir nicht beeinflussen, Umstände können wir nicht beeinflussen, den Chef häufig oder zumindest zeitweise nicht, Lehrer, was auch immer. Wir können nur beeinflussen, wie viel Effort wir geben, wie wir denken, wie wir uns verhalten gegenüber anderen Menschen, wie wir uns verhalten, wenn es uns schlecht geht, wenn wir eine Verletzung haben, ob wir uns dann trotzdem auf die Dinge konzentrieren, die wir noch machen können. Und ja, das ist mein großes Learning im Bereich stoische Philosophie. Da habe ich noch zwei weitere Unterpunkte. Einmal ist dieses Memento Mori für mich auch etwas Machtvolles. Wir werden alle sterben. Und das sollte uns so ein bisschen Dringlichkeit geben im Leben, die Dinge zu verfolgen, die uns was bedeuten. Gut zu den Mitmenschen zu sein, gut zueinander zu sein und ja, nicht das ganze Leben damit verbringen, auf der Couch zu hängen und einfach nur zu konsumieren, sondern ja, unseren Zielen nachzugehen, schöne Momente mit unseren Liebsten zu haben, mit unserer Familie, Freunde und ja, die Dinge zu machen in unserem Leben, was nun mal ein einfaches ein Geschenk ist. Und Memento Mori ist da so eine Erinnerung. Und der dritte Unterpunkt ist von Ryan Holiday auch der Satz, the obstacle becomes the way. Also wir haben alle Hindernisse und die werden aber zu unserem neuen Weg, wenn wir da mit dem richtigen Mindset dran gehen. Meine Knieverletzung, die ist jetzt mein neuer Weg geworden, weil ich einfach damit klarkommen muss. Und wenn ich jetzt, ich könnte den ganzen Tag rumjammern, weil ich jetzt 2 Jahre damit schon zu kämpfen habe, mal mehr, mal weniger, aber dieser Knorpelschaden ist einfach so hartnäckig und geht nicht weg und verhindert, dass ich so viele Dinge im Sport machen will, die ich mir eigentlich mal vorgenommen habe. Aber trotzdem, das ist jetzt der neue Weg. Und ich kann immer noch Krafttraining machen. Ich kann noch ein paar andere Sachen machen, die auch ohne Schmerzen gehen. Und das ist jetzt der Weg. Das mache ich jetzt. Dann gehe ich zu Ärzten, die ein bisschen alternative Therapien mit mir ausprobieren, die dafür sorgen, dass ich eventuell nicht nochmal operiert werde. Und auch das ist etwas, was ich in meinem Circle of Control habe. darauf kann ich mich fokussieren. Ja, aber auch vieles andere habe ich nicht in meiner Kontrolle. Und trotzdem muss es weitergehen. Punkt Nummer 9. Auf Englisch mir aufgeschrieben, Clarity is King. Also Klarheit ist unglaublich wichtig, denn viele von uns wissen gar nicht genau, was wir wollen. Auch wenn du dir jetzt überlegst für 2024, was du dir vornimmst oder auch ein bisschen längerfristig und auch in der Welt heute, wo wir unendlich viele Möglichkeiten haben, so viele unterschiedliche Jobmöglichkeiten, Karrierewege, Studienmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten, so unterschiedlich, ist einfach krass im Vergleich zu früher, wo das irgendwie, glaube ich, für die meisten ja gar nicht, gab es vielleicht die Wahl zwischen zwei, drei Sachen und das hat man dann gemacht oder bei den meisten war es auch einfach in die Wiege gelegt und das wurde halt durchgezogen. Aber wenn ich jetzt mit jugendlichen Schülern darüber rede, ey, die sind überfordert und ich glaube auch viele so in den 20ern, 30ern oder auch später sind ja einfach damit konfrontiert, dass es in der heutigen Welt einfach ganz viele Optionen gibt. Und hier Klarheit zu gewinnen, nach Zielen zu gucken, die mit unseren intrinsischen Motivationen im Einklang sind, die mit unseren Werten im Einklang sind, die mit dem im Einklang sind, was wir wirklich wollen, dass die Dinge sind, die, wenn wir dann mal eine mentale Zeitreise machen zu unseren 80ern, wo wir hoffentlich alle noch am Leben sind und wo wir dann zurückgucken, okay, darauf bin ich stolz. Was sind denn diese Sachen? Und hier Klarheit zu gewinnen, wie, das macht dich stark. Und das unterscheidet dich von ganz vielen anderen, inklusive mir auch. Ich habe häufig nicht ganz so die Klarheit, was ich noch so alles in meinem Leben machen will. Und ja, ist trotzdem ein riesig wichtiger Punkt. Nummer 10. Ein unglaublich wichtiger Skill ist das Reframing von limitierenden Glaubenssätzen oder von einem limitierenden Mindset. Und hier so Richtung Growth Mindset zu kommen. Also, dass Fehler da sind zum Lernen, dass Fehler passieren, dass auch Schmerz und Rückschläge, auch das, was ich jetzt habe mit meinem Knie, ey, das ist part of life. Ganz viele haben Rückschläge, ganz viele strugglen, von euch bestimmt auch. Und ja, ich glaube, hier habe ich auch mir eine Unbewertung aufgeschrieben, einfach so zu akzeptieren, dass es Part von unserem Leben ist und nicht zu denken, okay, es muss alles immer perfekt sein und jeder Tag ist eine 10. Ist einfach nicht so, das ist nicht das Leben. Und das zu akzeptieren, umzubewerten, dass es Teil von unserem Leben ist und die schönen Momente noch schöner erscheinen lässt, weil wir diesen Kontrast haben zu, ja, auch zu schweren Zeiten. Das ist zum Beispiel eine Form von Reframing, wenn du gerade mit irgendetwas strugglest. Hey, kenne ich, es ist Part vom Leben. Es gibt viele, die haben noch viel, viel schlimmere Probleme oder viel, viel größere Rückschläge und die würden sich freuen über einen Tag von uns und wir werden zurückkommen und die schönen Momente werden noch schöner durch diese schweren Zeiten. Punkt 11 ist, ja, auf Englisch settling, also eine Entscheidung treffen. Entschuldigung, wenn ich mich hier ein bisschen krank anhöre. Ich bin leider ein Ticken erkältet. Ich hoffe, die Audioqualität leidet da nicht zu sehr drunter. Also settling, das hängt so ein bisschen mit Punkt 9 zusammen. Also wir leben in einer Welt, wo es unendlich viele Möglichkeiten gibt. Wir können immer wieder neue Wege einschlagen, doch ja, mal eine Entscheidung zu treffen und ja, ich habe mir aufgeschrieben, stick to the decision. Also das kann sein, jemanden zu heiraten und diese Entscheidung zu treffen und dabei zu bleiben, eliminiert ja ganz, ganz viele andere Optionen jetzt auf dem Datingmarkt, der ja in der heutigen Zeit auch nur ein Swipe vom nächsten Partner entfernt ist. Und das sind, auf Englisch sind das Constraints oder, ja, oder Regeln, Einschränkungen, wo man erstmal denkt, okay, ja, das ist doch vielleicht schlecht für unser Leben oder für unser Wohlbefinden, aber im Endeffekt macht Festlegung auf etwas und das Eliminieren, dieses simplere Leben, das Eliminieren von anderen Optionen uns glücklicher und befreiter. Und das kann sowas sein wie heiraten oder sich mal auf eine Karrierefahrt festzulegen oder auf einen Ort festzulegen oder auf eine Sportart beispielsweise und darin besser zu werden. Und das ist etwas, ja, was mir auch erst so in diesem Jahr klar geworden ist, dass ja diese ganze Information Overload, Option Overload ist nicht gut für uns. Und uns mal festzulegen kann machtvoll sein und letztendlich zu mehr Glück führen. Genauso führt zu mehr Glück Punkt 12, und zwar wir neigen dazu, uns nach oben zu vergleichen, aber nach unten zu vergleichen ist auf jeden Fall gesünder. Und es gibt so viele Menschen, wenn du das hier hörst, denen es auf jeden Fall schlechter geht, mit denen du dich aber nicht vergleichst. Und ich neige auch nicht natürlicherweise dazu, mich mit Menschen zu vergleichen, denen es schlechter geht oder die nicht so weit sind oder denen ich in irgendwelchen Bereichen überlegen bin oder einfach weiter als die bin, sondern ich vergleiche mich natürlich mit Menschen, die besser sind, die weiter sind, die erfolgreicher sind. Und hier, ich denke hier häufig an drei verschiedene Personen, die ich so ein bisschen kenne. Einmal ein Kumpel in Amerika, den ich hatte, der bei einem Autounfall gestorben ist. Dann jemand, der durch einen Sportunfall im Rollstuhl sitzt. Und ja, noch eine sehr traurige Lebensgeschichte. Und im Vergleich zu diesen Menschen, ey, ist mein Leben, ich bläst, ich müsste, oder es geht mir so viel besser. Der eine lebt nicht mal mehr. Das ist ein Geschenk, hier überhaupt zu sein im Vergleich dazu. Also anstatt, dass wir uns ständig nach oben vergleichen, überleg mal in die andere Richtung. Und ich glaube, dann ist die Wertschätzung für vieles einfach viel, viel größer. Und ich empfinde dann immer Dankbarkeit, hier überhaupt sein zu können. Und das ist nicht unsere natürliche Reaktion. Und das ist etwas, was wir immer aktiv machen müssen. Punkt 13 ist, ja, auf Englisch, the more you struggle while learning something, the better you learn it. Also das ist paradoxerweise, wenn uns etwas so ganz leicht fällt oder da wenig Friction ist, dann behalten wir das auch nicht so gut. Und ja, es ist vielleicht auch etwas für alle, die sich auf irgendeinen Test vorbereiten, auf eine Klausur vorbereiten oder sich etwas Neues aneignen müssen. Der Klassiker zum Beispiel, was viele ja in der Schule machen, sich einfach irgendeinen Text immer und immer wieder durchzulesen. Da ist keine Friction, da muss man nicht viel nachdenken. Man liest sich einfach immer etwas immer und wieder durch und denkt dann, man lernt das. Klar, man behält wahrscheinlich ein bisschen was, aber effektiver ist es, sich das schwerer zu machen. Wie kann man sich sowas schwerer machen? Indem man sich Fragen stellt, die man erstmal beantworten muss zu dem Text oder indem man versucht, aus dem Kopf erstmal aufzuschreiben, ohne jetzt den Text nochmal zu lesen. Okay, was habe ich davon behalten? Das ist schwer. Und dann guckt und ergänzt, okay, das hatte ich noch nicht. Oder das Konzept, was ihr durch dieses immer und immer wieder Lesen eigentlich erlernen wollt, jemandem anders beizubringen, das ist viel, viel höherwertig, als etwas immer und immer wieder durchzulesen. Das ist schwer, ihr werdet strugglen damit und ist aber auch deutlich besser behalten und lernen. Das verdient eigentlich mal eine eigene Folge hier, diese Lernthematik, weil es auch was sehr Interessantes ist und ja auch ein Bereich, mit dem ich viel zu tun habe als Lehrer. Aber ja, das ist auch so eine Lektion, das ist mir dieses Jahr in einigen Themengebieten aufgefallen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Nummer 14 ist quasi auf Deutsch, jemand, der das Gehen liebt, wird weitergehen als jemand, der nur das Ziel mag. Das war jetzt eine freie deutsche Übersetzung von dem Satz, den ich mir dazu auf Englisch aufgeschrieben habe. Also der Weg ist das Ziel im Prinzip. Wenn wir etwas finden, wo uns wirklich der Prozess Spaß macht und nicht nur der Gedanke an das Ziel, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass wir viel, viel weiter kommen in dem Bereich, als jemand, dem nur der Gedanke gefällt, ja, das Ziel zu erreichen. Also jemand, der den Gedanken hat, boah, ich will unbedingt einen erfolgreichen Podcast haben, aber der überhaupt nicht den Prozess mag, Folgen zu erstellen, sich damit auseinanderzusetzen, der wird nie im Leben, und so geht es nun mal auch den meisten, die einen Podcast starten, ganz, ganz viele brechen ab, ganz, ganz viele kommen nicht über Folge 3 hinüber. Der wird niemals so weit kommen wie jemand, der so den Prozess mag, Informationen zu teilen, Podcasts aufzunehmen, eventuell auch mit Leuten zu reden. Und das gilt für alle verdammten Lebensbereiche. Und auch Dopamin wird auf dem Weg ausgeschüttet, auf dem Pursuit und nicht beim Ziel. Also, lasst uns was finden, wo der Weg verdammt gut ist, wo der Weg uns verdammt viel Spaß macht und dann kommen wir auch weit in dem Bereich. Nummer 15. Loneliness kills. Also Einsamkeit ist wirklich ein Killer. Und dazu habe ich ja auch eine Folge aufgenommen. Es gibt die Harvard-Studie, die zeigt, dass der größte Risikofaktor später wirklich Einsamkeit ist. Und das ist etwas, es ist eine Pandemie. Das ist wirklich etwas, was viele, viele Länder betrifft. Und in England gibt es ja zum Beispiel auch schon so ein Ministry of Loneliness. Also wirklich, da wird auch von der Politik versucht, etwas dagegen zu unternehmen. Aber das muss uns allen klar sein. Jetzt auch so in der Weihnachtszeit, ey, die Leute, die keine Familie haben, keine Menschen um sich rum, wie sehr die strugglen. Und ich hoffe, falls ihr davon betroffen seid und euch jetzt hier einsam fühlt in der Zeit, mein Herz geht raus zu euch. Ich wünsche euch ganz viel Kraft und ja, ich glaube, wir müssen auf der einen Seite freundlich zu unseren Mitmenschen sein, uns Zeit nehmen für unsere Freunde, unsere Beziehungen pflegen. Und wenn wir niemanden haben, dann müssen wir Wege finden, Menschen kennenzulernen, denn das ist unglaublich wichtig für die Qualität unseres Lebens und für unser Wohlbefinden. Also, Einsamkeit ist ein Killer und lass uns was dagegen tun, gegen diese Pandemie. Dann Nummer 16 ist Lifestyle Design und dazu werde ich auch mal nochmal eine separate Folge machen, aber so ganz grob sind das ja 4 bis 5 Schritte. Nummer 1, stell dir die Frage, was willst du? Stell dir unterschiedliche Zukunftsoptionen für dich vor. Wo führen die dich hin? Wo bist du in 3 bis 5 Jahren? Stell dir vielleicht auch die Frage, okay, was würde ich bereuen, von diesen Optionen nicht versucht zu haben? Was würde ich, wenn ich 80 bin, bereuen, nicht gemacht zu haben? Und dann pick eine Option, Reverse Engineering, also Plan nach hinten. Was musst du tun, um von der Option, die du gewählt hast, zurück bis ins Jetzt, was sind die Schritte? Und dann brich die Schritte in Systeme herunter, in Gewohnheiten, die dich täglich näher bringen an dein gewünschtes Ziel. Schedule die, also mach klaren Zeitpunkt, ganz klar, wann du die Dinge umsetzt, die dich näher an dein Ziel bringen und dann Action. Und wenn du dieses sehr überspitzt und vereinfachte Lifestyle-Design-Format durchziehst, wirst du unglaublich weit kommen. Es klingt so einfach, aber es ist so schwer umzusetzen. Und trotzdem eine sehr interessante Idee. Nummer 17, der IKEA-Effekt. Also, dass wir wirklich mehr uns oder eine höhere Wertschätzung haben für Dinge, für die wir auch arbeiten oder für die wir Zeit investieren. Das heißt, wenn wir Zeit in unsere Beziehungen investieren, bedeuten die uns mehr. Wenn wir mehr Zeit in etwas Besonderes auf der Arbeit stecken, dann bedeutet uns das mehr. Unterrichtsstunden beispielsweise oder Podcast-Folgen oder andere Dinge, wo ich Zeit rein investiere, die bedeuten mir mehr. Und ja, wir oder Sport, wo wir Zeit rein investieren, bedeutet uns was. Also interessanter Effekt, finde ich, weil wir so auch die Wertschätzung oder den Sinn einiger Aspekte in unserem Leben erhöhen können, einfach indem wir mehr Mühe dort reinstecken. Punkt Nummer 18 ist Habit Reflection, also das Reflektieren über Gewohnheiten. Und hier habe ich eine mega interessante Studie gefunden, werde ich euch bestimmt nochmal in einer kommenden Folge vorstellen, wo geguckt hat, okay, was ist am effektivsten, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Also kann auch sehr wichtig sein für Gewohnheiten, die du 2024 etablieren willst. Und jetzt ist die effektivste Strategie gewesen, und ich kannte die vorher nicht mal mehr, dass du mal drüber nachdenkst, was hat in der Vergangenheit bei dir am ehesten geklappt, wenn du eine neue Gewohnheit etabliert hast. Und bei mir beispielsweise war das, wenn ich es geschafft habe, morgens irgendwie so eine kleine Mini-Morgenroutine zu etablieren, die bei mir ist kalt duschen, Riesenglas Wasser trinken mit ab und zu ein bisschen Elektrolyte, 1 bis 3 Runden Wim Hof Atmung machen und dann 5 Minuten dehnen. Das schaffe ich oder habe ich einzeln nur geschafft, wenn ich das direkt nach dem Aufstehen gemacht habe und immer direkt morgens und nicht irgendwie zwischendurch am Tag. Und so habe ich dann erstmal das Kaltduschen etabliert, also wirklich direkt nach dem Zähneputzen ab in die kalte Dusche gegangen und das dann herangekettet danach an Wim Hof Atmung und an Dehnen. Und bei mir hat einfach in der Vergangenheit sich bewährt, wenn ich ja wirklich so eine kleine Gewohnheit etablieren will, dann muss ich das direkt häufig nach dem Aufstehen machen. Und ich habe es selten hinbekommen, mich regelmäßig zu dehnen, so mitten am Tag oder abends. Da habe ich auch Wim Hof Atmung nicht als Gewohnheit etablieren können. Kalt duschen habe ich noch ab und zu nach dem Sport hinbekommen. Aber dass ich das wirklich als Streak nahezu jeden Tag jetzt in letzter Zeit gemacht habe, morgens. Denk mal drüber nach, was ist bei dir erfolgreich, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Sport ist bei mir somit das Einzige, was wirklich ortsunabhängig und zeitenunabhängig ist und einfach so fest in meinem Leben etabliert ist, dass ich es auf jeden Fall mache. Aber was sind erfolgreiche Strategien bei dir gewesen, eine neue Gewohnheit zu etablieren? Und das kannst du dann verwenden, um deine gewünschte Gewohnheit für 2024 fest in dein Leben zu integrieren. Okay, Nummer 19 ist ganz große Herausforderungen, Ziele als Skill in die allerkleinsten Schritte runterbrechen zu können und sich nicht auf diese riesige Herausforderung, dieses riesige Ziel zu konzentrieren, sondern auf diese Mini-Schritte. Klar, das große Ziel sollte inspirierend sein, aber das ist auch häufig ja, so overwhelming auf Englisch oder wenn wir uns nur darauf konzentrieren, sind wir überfordert. Und wenn wir uns aber statt auf den Wald, auf das Fällen von einzelnen Bäumen konzentrieren, dann kommen wir voran. Und dann kommt Aktion zustande und dann kommen wir näher an unser Ziel in kleinen Schritten. Das ist ein krasser Skill. Learning 20 ist die Kaizen Philosophy. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt auf Englisch ausgesprochen habe. Das ist die Idee, dass wenn wir, egal was wir uns rausnehmen, und es ist logisch, aber es ist trotzdem irgendwie inspirierend und darüber werde ich auch nochmal mit ein bisschen Input von dem Video, der das super erklärt, nochmal eine Folge zu machen. Also wirklich egal, was wir uns vornehmen, 10 Jahre, wenn wir versuchen oder auch schon in 5 bis 10 Jahre jeden Tag kleine Schritte machen. Kleine Schritte, in denen wir uns stetig verbessern, in denen wir unsere Tage nutzen, näher an das Ziel ranzukommen, Gewohnheiten etablieren, dazulernen, Progression machen, ey, dann können wir verdammt nochmal wirklich richtig, richtig gut in fast allen Sachen werden. Natürlich sind wir für manche Sachen deutlich mehr begabt als für andere, aber wenn wir 5 bis 10 Jahre Gas geben, in egal welchem Bereich, und ich finde diese Philosophie so cool, weil das so hoffnungsvoll ist und einfach, positiv ist, dass wir uns was raussuchen können und da Effort geben und dann können wir darin richtig gut werden. Und das macht Spaß. Progress macht Spaß. Also tolle Philosophie. Dann Nummer 21, worüber ich auch häufiger mal gejournalt habe, dass Selbstoptimierung ab einem gewissen Grad wirklich toxisch sein kann. Es gibt, also man kann es wirklich übertreiben mit Persönlichkeitsentwicklung. Und ich hoffe, dieser Podcast gibt nicht irgendwie diesen toxischen Vibe, denn das ist auch nicht gut. Also es gibt da definitiv von zu viel. Wenn ihr es schafft, irgendwie auf eure Fitness Acht zu geben, dass ihr gesund und fit seid, dass ihr gut zu euren Mitmenschen seid, die Qualität eurer Beziehung aufrechterhaltet, eine Arbeit findet, die euch Spaß macht, in der ihr Fortschritte macht, in der ihr irgendwie Impact habt. Noch einen guten Partnerin habt, irgendwie mit der Familie gut seid, dann braucht ihr im Prinzip keine Selbstoptimierung. Dann habt ihr es geschafft. Und klar, ich bin ja auch Fan von Persönlichkeitsentwicklung und weiterzukommen und Progress zu haben. Doch ey, es gibt auch wirklich Leute, die es übertreiben. Und das ist dann nicht mehr gut. Und dann geht's uns scheiße, wenn wir uns damit vergleichen oder wenn wir denken, jeder Tag muss immer optimiert sein und bis ins letzte Detail perfekt sein und die Welt geht unter, wenn ich mal nicht irgendwas geschafft habe. Geht sie nicht, Leute. Geht sie nicht. Also nicht übertreiben mit der Selbstoptimierung. Nummer 22 in Bezug zu Beziehungen. Liebe ist ein Verb. Also dass Beziehungen, auch gerade romantische Beziehungen, wirklich Pflegeaktionen, Attention brauchen und dass man das nicht einfach dahin rotten lassen soll oder einfach diese Erwartungshaltung, ja, das ist meine Beziehung, das muss doch von automatischen alles perfekt sein. Nein, Mann. Nein, auf keinen Fall. Das ist der größte Fehler, der mir so auffällt. Sondern wenn man sich keine Mühe mehr gibt für seine Beziehung und einfach erwartet, oh, Liebe auf den ersten Blick und dann ist alles für immer und ewig perfekt. Also so wie, diese Idee noch bei vielen jüngeren Menschen der Fall ist, finde ich, da kann man ganz doll auf die Nase mit fallen. Nein, auch das ist Arbeit, auch das erfordert Mühe, auch das erfordert Opfer, auch da muss man sich mal hinten anstellen und dafür sorgen, dass man diese Beziehung pflegt, dass man gemeinsame Aktivitäten unternimmt, dass man seinem Partner zuhört oder einfach sich Mühe gibt. Und zu guter Letzt, Nummer 23, wenn es darum geht, schlechte Gewohnheiten loszuwerden, dann ist das schwer, die loszuwerden, auch wenn ihr jetzt irgendwie an Ziele fürs neue Jahr denkt. Die schaden mir ja nur langfristig. Beispielsweise, wenn ich den ganzen Tag mich voll stimuliere mit Pornos, Social Media oder dem einen Netflix-Binge nach dem anderen. Das schadet mir vielleicht nur langfristig, weil ich dann meine Ziele nicht erreiche oder bei Pornos gucken. Schadet mir nur irgendwie langfristig. Vielleicht ist es dann schwerer, ja, echten Sex zu haben oder schönen Sex in einer Beziehung zu haben. Oder das Überessen schadet mir nur langfristig, weil ich dann irgendwann übergewichtig bin oder vielleicht mit 70 statt mit 80 sterbe, was auch immer, dann ändert sich nichts. Ich finde, wir müssen wirklich darauf achten, was das auch kurzfristig mit uns macht, wenn wir diesen schlechten Gewohnheiten nachgeben und das ständig machen. Wenn ich mich scheiße ernähre, geht es mir auch kurzfristig wirklich schlecht. Wenn ich mich bombardiere mit Überstimulation, habe ich keinen klaren Kopf und mir geht es auch kurzfristig schlecht. Und wenn man Pornos guckt, geht es einem auch, ich kenne niemanden, der sagt danach, wow, das war aber toll, schönes, richtig erfüllend. Nein, diese ganzen schlechten Gewohnheiten führen auch dazu, dass es einem kurzfristig auch nicht so gut geht. Und wenn wir es schaffen, uns das klar zu machen und das so dann zu ersetzen durch gesündere Gewohnheiten. Also wenn ich mich vernünftig ernähre, geht es mir auf jeden Fall im Hier und Jetzt besser und nicht erst mit 70 oder 80. Wenn ich mich bewege und Sport mache, geht es mir jetzt besser. Wenn ich eine kalte Dusche nehme, geht es mir danach überragend. Ich bin so fit morgens dann. Und wenn ich mich schaffe, ohne Ablenkung hinzusetzen, bin ich jetzt und hier produktiver. Und uns das klar machen bei Gewohnheiten ist hammerwichtig. So, das waren meine 23 Learnings für dieses Jahr. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr hier zuhört, dass ihr hier dabei seid. Und ich hoffe, euch auch in Zukunft weiter irgendwie inspirieren zu können, euch interessante Ideen mitgeben zu können und irgendwie einen positiven Impact auf euer Leben haben zu können. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Das ist in der heutigen Zeit wirklich was ganz Besonderes, auch in diesem Long Format, was das hier auch gerade ist, fast eine Stunde. Das ist was ganz Besonderes, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Vielen lieben Dank. Ich danke euch von ganzem Herzen. Habt schöne Weihnachtstage mit der Familie. Habt einen guten Rutsch und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Macht's gut. Also von ganzem Herzen nur das Beste für euch.